Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit André Mumort. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat eine neue Leiterin gefunden. Noch ist sie Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden, Marion Ackermann. Kein leichter Job kommt jetzt auf sie zu, aber einer, dem sie möglichst unbeschwert entgegengehen will.
Ich versuche immer auch, mir die Leichtigkeit zu bewahren. Es gibt ja im Italienischen diesen tollen Begriff der Leggerezza. Das meint immer noch mal ein bisschen mehr als im Deutschen. Und einfach auch mit den Mitteln der Kunst zu arbeiten und zu inspirieren. Ich sehe mich als künftige Präsidentin auch als Botschafterin nach innen und nach außen.
Marion Ackermann übernimmt die Leitung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz im nächsten Jahr und wir fragen Sie gleich in der Sendung, welche Herausforderungen da auf Sie warten. Aber auch auf der Wartburg ging es heute Abend hoch her. Da wurde auf einem prominent besetzten Podium darüber diskutiert, was es bedeutet, deutsch zu sein. Und eine Ausstellung in Remagen zeigt, wie stark Künstlerinnen die Dada-Bewegung mitgeprägt haben. Das alles heute bei Fazit. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist Deutschlands größte Kultureinrichtung. Sie beschäftigt rund 2000 Mitarbeitende, wird von Bund und Ländern getragen und steckt seit Jahren in einem schwierigen Reformprozess. Nächstes Jahr legt der amtierende Präsident Hermann Patzinger altersbedingt sein Amt nieder und heute hat die Stiftung bekannt gegeben, wer seine Nachfolge antreten wird. Noch ist sie die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden, Marion Ackermann. Bei der Bekanntgabe heute Mittag in Berlin war auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth dabei und meine Kollegin Barbara Wiegand.
Das Pergamonmuseum, gerade wegen Sanierungsarbeiten geschlossen, die anderen Museen auf der Museumsinsel, am Berliner Kulturforum, dazu diverse wissenschaftliche Einrichtungen. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, kurz SPK, ist ein großer Tanker. Und den wird künftig erstmals eine Frau steuern. Marion Ackermann wurde einstimmig vom mit Vertretern aus Bund und Ländern besetzten Stiftungsrat gewählt. Claudia Roth, Kulturstaatsministerin und Vorsitzende des Stiftungsrats.
Sie ist eine ausgezeichnete Museumsmanagerin, Kunstexpertin, Strategin und, was für uns auch sehr, sehr wichtig war, sie ist bestens international vernetzt.
In der Tat bringt die 59-jährige Kunsthistorikerin Marion Ackermann einiges an Erfahrung, dazu einiges an Vorschusslorbeeren aus Dresden mit an die Spree. Seit 2016 ist sie Generaldirektorin der staatlichen Kunstsammlungen dort und damit gewohnt, viele Häuser unter einen Hut zu bringen. Zuvor von den Kunstsammlungen NRW in Düsseldorf an die Elbe gekommen, bestätigte sie für viele in Dresden die Erwartungen als innovative Ausstellungsmacherin und Programmgestalterin. Wagte sich auch, immer wieder im Kreuzfeuer der Kritik, vor allem von AfD-Politikern, an das brisante Thema Kolonialismus. Es ging um umstrittene Umbenennungen von Kunstwerken. Zuletzt gab es auch einen Eklat um eine kurzfristig abgesagte Ausstellung zur Geschichte Namibias. Die Kunstsammlungen hatten unter anderem wegen des Vorwurfs auch aktueller genozidaler deutscher Außenpolitik seitens der Kuratorin die Reißleine gezogen. Der Kolonialismus und seine auch museale Aufarbeitung wird Marion Ackermann sicher auch in Berlin beschäftigen. Im Gegensatz zu ihrem Vorgänger, dem Archäologen Hermann Patzinger aus dem Museumsbereich kommend, will sie dabei auch mit den Mitteln der Kunst ans Werk gehen.
Also das heißt, dass wir nicht nur durch die Hinzuziehung von Künstlerinnen und Künstlern, sondern auch durch eigene Anwendung von Mitteln der Kunst ein Höchstmaß an Veränderungen, Change Management, Kreativität zum Vorschein bringen können. Aber dass eben die Kunst auch in der Lage ist, Polarisierungen zu überwinden, im idealen Fall. Es gelingt nicht immer. Aber die Kunst hat eben die Ambivalenz und Ambiguität als eigene Kraft. Und an diese Kraft zu glauben und damit zu arbeiten, das wäre ein Ziel von mir.
In Berlin erwarten die künftige Präsidentin nun schwere Aufgaben. Der große Tanker SPK ist auch eine große Baustelle. Wörtlich genommen, angesichts des Umbaus und der Sanierung des Pergamonmuseums etwa für gut 720 Millionen Euro. Und das neue, mittlerweile unter dem Label Berlin Modern laufende Museum für die Moderne am Kulturforum, das bis zu 450 Millionen Euro teuer werden kann. Und eine große Baustelle, auch im übertragenen Sinne. Gilt es doch, die Reform der SPK bis 2030 weiterzuführen. Das Ganze übrigens mit einer äußerst angespannten Haushaltslage. Eine Aufgabe, die der amtierende Präsident Hermann Partzinger seiner Nachfolgerin durchaus zutraut.
Ihr ganzer Erfahrungsschatz umfasst das, was sie hier braucht, nicht nur das fachliche Wissen, natürlich Organisationsmanagement, die Reform, die gerade bei den SKD lief, aber natürlich auch Bauen, Sanieren, all diese Dinge, Restitutionen, koloniale Kontexte, all die großen Themen, die uns in Berlin hier bewegen, da denke ich, ist sie bestens vorbereitet.
Ende Mai 2025 wird Hermann Partzinger aus dem Amt scheiden. Anfang Juni dann wird Marion Ackermann die Nachfolge antreten, als Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz.
Ja, und jetzt ist sie bei Fazit zu Gast. Ich freue mich sehr und sage erst einmal herzlichen Glückwunsch, Marion Ackermann, zur neuen Position.
Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich auch riesig.
Sie freuen sich riesig. Sie haben Ende letzten Jahres erst gesagt, Sie hätten in Dresden als Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden den schönsten Job der Welt. Nun also ein neuer Job. Könnte das vielleicht dann immerhin der zweitschönste werden?
Naja, also natürlich ist das immer das Weggehen furchtbar schmerzhaft. Also sich von den Menschen und von den Sammlungen verabschieden. Und ich bin ja auch noch ziemlich lange zugange in Dresden und Sachsen. Und wir haben noch Großes vor. Wir öffnen noch in wenigen Wochen ein neues Museum mit Rimini-Protokoll, mit der Berliner Künstlergruppe, mit unserer Puppentheatersammlung. Wir haben Caspar David Friedrich und einen Überblick über die polnische Gegenwartskunst und so weiter. Also ich bin noch mittendrin und ich liebe das auch sehr. Aber in Berlin zu starten im nächsten Jahr, auch in einem vielleicht weicheren Übergang, ja, mit Hermann Partzinger zusammen, ist natürlich nochmal so eine richtig große Herausforderung, die etwas, was mich selber auch nochmal wirklich ins kalte Wasser wirft. Und wer mich ein bisschen kennt, weiß, dass ich das immer auch wichtig finde, dass man immer wieder sich aussetzt und sich auf Zero stellt. Und gleichzeitig aber kann ich natürlich ganz, ganz viele Erfahrungen einbringen.
Sie können diese Erfahrungen einbringen. Haben Sie denn trotzdem kurz gezögert, diesen Job anzunehmen, diese Position anzunehmen? Sie betreten damit ja im Grunde genommen, alle haben es heute gesagt, eine Großbaustelle. Die Stiftung hat einige Probleme, die Sie bewältigen müssen dann auch oder mit denen Sie sich auseinandersetzen müssen. War das gleich klar? Nee, das mache ich schon, das möchte ich unbedingt machen?
Also sagen wir mal, so eine innerliche Zerrissenheit bezieht sich eher darauf, dass ich natürlich auch meine Rolle als Generaldirektorin in Sachsen extrem liebe und ein tolles Team habe. Aber die Herausforderung in Berlin hat mich nicht geschreckt. Ich bin ja Teil des Beirats, auch des Stiftungsrates seit vielen Jahren. Und ich bin tief beeindruckt, wie dieser Reformprozess vorangetrieben wird. War ja auch Teil der Diskussionen, nachdem die Begutachtung kam, die ja gesagt hat, eigentlich sollte die SPK komplett aufgelöst werden und lauter kleinere Einheiten. Ich fand es richtig, dass man den Weg gegangen ist, das nicht komplett aufzulösen, aber die Autonomie der einzelnen Einrichtungen stärkt. Und das klingt alles super spannend, was da bisher schon geschafft worden ist.
Ja, Sie stecken schon tief drin. Und wie gesagt, vor 2 Jahren wurde noch überlegt, ob man eben die Stiftung auflöst. Aber dieser Transformationsprozess, der auch heute immer wieder erwähnt wurde im Zuge Ihrer Ernennung, wenn Sie das nochmal beschreiben würden für alle, die da nicht so tief drinstecken, was genau muss denn da jetzt alles noch transformiert werden? Als Ziel ist ja das Jahr 2030 ausgegeben worden. Was kommt da auf Sie zu?
Also zunächst mal ist ja ein neu und auch sehr wichtig und richtig, dass es ein Kollektivorgan gibt an der Spitze. Der Präsident oder Präsidentin ist praktisch ein Teil in diesem Kollektivorgan, natürlich auch Sprecher und Sprecherin, aber viele Aufgaben bewältigt man gemeinsam. Was ich finde, in diesen komplexen Zeiten, wo kein Einzelner mehr alle Diskurse beherrschen kann, ein sehr, sehr adäquates Mittel ist. Und dann kommt dazu, dass jeder, dass es eigene Wirkungsfelder gibt und jeder kümmert sich vertiefend um bestimmte Wirkungsfelder. Also zum Beispiel wirtschaftlicher Denken oder Bildung und Vermittlung voranbringen, die internationale Ausstrahlung steigern und so weiter. Und in diesen regelmäßigen Updates und Zusammenkünften wird wiederum ausgetauscht, an welchem Punkt jeder ist. Also man wird gewissermaßen vielarmig durch diesen Prozess. Und dann kommt natürlich dazu, dass man versucht, sehr partizipativ und motivierend mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu arbeiten und die zu neuen Teams zusammenzustellen. Es gibt jetzt 5 Museumsteams, die ja den aufgelösten Teil der Staatlichen Museen Berlin, da gab es ja auch einen Generaldirektor früher, ja, neu strukturiert. Und diese Museumsteams, die bestehen aus Menschen mit verschiedenen Fähigkeiten. Und sowas finde ich zum Beispiel toll. Ich glaube an diese Teams, wo jeder seine Stärken einbringen kann. Ja, also es ist sehr viel wirklich im Umbruch und mit großen Chancen verbunden.
Da gibt es ja auch Stimmen, die sagen, durch den Wegfall dieser Generaldirektorposition, die so eine Art Puffer gebildet hat zwischen der Politik und den Museen, ist jetzt womöglich der Einfluss der Politik noch verstärkt, aber womöglich auch eine schnellere Umsetzbarkeit von Reformen möglich. Wie sehen Sie das?
Ja, gut, in dem Feld bin ich sehr erfahren. Also das ist immer natürlich ein Ausbalancieren. Also auf der einen Seite muss man in der repräsentativen Demokratie Deutschlands die gewählten Vertreterinnen und Vertreter der Politik stark mit einbeziehen und muss Lobbyarbeit machen und so weiter, sehr klar. Auf der anderen Seite muss man immer wieder auch kämpferisch auf der Autonomie der Kunst und der Freiheit der Kunst und der Forschung bestehen. Und ich glaube, diesen Balanceakt, das kann ich ganz gut. Also ich würde mich da auch als Präsidentin, als Verteidigerin der Freiheiten verstehen, aber mich zugleich auch in die Bresche werfen, also vor die Teams stellen oder intensiv mithelfen, eben die Ressourcen zu erweitern.
Es gibt die großen tatsächlichen Baustellen, also zum Beispiel das Pergamonmuseum in Berlin, das Museum der Moderne in Berlin. Da kommen gewaltige Kosten auf diese Bauvorhaben zu, wo man, glaube ich, auch noch nicht genau sagen kann, wie das wirklich finanziert werden soll. Das ist das eine, womit Sie sich auseinandersetzen müssen. Sie haben heute aber auch gesagt, Sie wollen vor allen Dingen die Mittel der Kunst selbst zum Einsatz bringen. Wie lässt sich denn das miteinander wirklich verbinden?
Naja, das Erste, was Sie gesagt haben, das sind natürlich wirklich auch Abgründe, auch finanzielle Abgründe. Das sind ganz, ganz große Schwierigkeiten, die auf uns zukommen. Baukosten werden tendenziell größer. Auf der anderen Seite fehlen uns gerade beim Pergamonmuseum die Einnahmequellen für ein paar Jahre. Und ich kann das nur aus eigener Erfahrung berichten. Das betrifft im Moment alle Institutionen in Deutschland. Die Aufsichtskosten und die Sicherheitskosten, die schnellen in die Höhe, sodass manche Häuser gar nicht mehr ihre Aufsichten bezahlen können. Also das sind Themen, die wir alle teilen. Auch, dass wir die Grenzen des Wachstums spüren. Kaum jemand kann sich noch ein Zentraldepot leisten. Ja. Wir müssen neue Formen entwickeln. Sharing is the new having. Ja, und mehr zusammenarbeiten. Auf der anderen Seite, ja, was heißt das mit den Mitteln der Kunst? Mit den Mitteln der Kunst heißt auch in Krisensituationen und in Notsituationen eben mit einer gewissen Leichtigkeit aus den Mitteln der Kunst heraus Lösungen herbeiführen. Ich habe heute Morgen als Beispiel gebracht aus meiner Stuttgarter Zeit, als ich Direktorin des Kunstmuseums Stuttgart war. Da wurde das Museum nicht angenommen, aus verschiedensten Gründen. Es gab einen Neubau, komplett aus der Stadtkasse bezahlt. Und die Scheiben wurden sofort zerstört, gescratcht. Und es war ein roter Farbball auf der Mitte der Glasfassade. Und ich habe dann ein Interview gegeben und gesagt, das ist der Reiz der leeren Fläche. Das ist der Beginn einer jeden Kunst. Und wir haben begonnen, diese Glasfassade als eine Art Billboard zu verwenden, als Kontaktzone mit dem Publikum. Und das hat wunderbar funktioniert über viele Jahre, bis das Museum komplett angenommen war. Ich kann nur ein Beispiel von vielen geben, aber oft in Krisenbewältigung hat mir die Kunst geholfen.
Die Kunst soll helfen. Wenn Sie sich jetzt mal vorstellen, wie die Zukunft der Stiftung Preußischer Kulturbesitz aussehen soll. Ihr Vorgänger wird dann wahrscheinlich 18 Jahre im Amt gewesen sein. Also ich weiß nicht, ob Sie das so als langfristige Perspektive haben, aber wie wünschen Sie sich die Zukunft für diese Institution?
Also es gibt ja so eine Ziellinie und die heißt 2030. Mhm. Mein Vertrag wird auch zunächst mal bis 2030 gehen. Das heißt, es ist eine sehr gute Einheit, die man sich vorstellen kann. 5 Jahre ab dem offiziellen Beginn. Und in diesem Bereich soll diese Reform vollendet sein und soll die Vision viel stärker spürbar geworden sein. Die ist übrigens wunderschön geworden. Also wir verbinden Menschen und Räume und Zeiten miteinander. Und die unterteilt sich dann wiederum in verschiedenste Felder. Also das sich vorzunehmen als Aufgabe, diese Vision umzusetzen. Ich finde auch in dieser ja so vibrierenden Kunststadt Berlin, dass auch die SBK noch viel stärker im Innern, noch lebendiger zu gestalten, sie noch mehr zu vernetzen, auch mit der Kunstszene vor Ort und eben auch die Länder, das Föderale sichtbar werden zu lassen. Das ist doch eine große Aufgabe. Da sind 5 Jahre gar nicht so lange Zeit. Aber ja, 2030 kann man dann mal eine Zwischenbilanz ziehen.
Herzlichen Dank für das Gespräch und Ihnen alles Gute für diese Aufgabe.
Ja, vielen Dank. Danke Ihnen.
eins sind auch die subversivsten Kunstströmungen eher selten feministisch. So ist es auch bei den Dadaisten gewesen. Ab 1916 haben Hugo Ball, Hans Arp, Tristan Tzara und andere alles auf den Kopf gestellt, was der Kunstwelt zu diesem Zeitpunkt heilig war. Mit radikaler, satirischer Kompromisslosigkeit. Es gab aber auch die Dada-Frauen, über die man bis heute eher selten spricht. Das Arp-Museum Bahnhof Rolandseck in Remagen räumt damit jetzt auf. Der, die Dada, Unordnung der Geschlechter, heißt eine neue Ausstellung, die erstmals die Werke der Dada-Künstlerinnen gleichberechtigt neben denen der Männer zeigt. Was es da zu entdecken gibt, darüber kann ich jetzt sprechen mit Julia Wallner. Sie ist Direktorin des Arp-Museums. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wer waren denn die Frauen des Dadaismus? Und Sie kennen sich ja sehr, sehr gut aus in dieser Kunstrichtung. Mussten Sie sich nach denen erstmal umschauen oder wussten Sie schon lange, die waren genauso produktiv wie die bekannten Männer?
Also ein Ausgangspunkt für uns war natürlich Sophie Teuber-Arp, von der wir als Arp-Museum natürlich bestens Bescheid wissen und deren Beteiligung an Dada tatsächlich aber immer wieder auch befragt wurde, weil sie ja vor allem durch diesen Tanz im Cabaret Voltaire, also in der Frühzeit Dadas in Zürich, erstmals bekannt geworden ist. Und dann sozusagen ist sie ja in diesem Tanz ja hinter Masken verschleiert mit Pappkarton auf dem Kopf, sodass man also gar nicht ganz genau nachweisen kann oder gar nicht genau sehen kann auf den ersten Blick, ob sie da wirklich hinter dieser Maskerade steckt. Wir wissen aber genauso von Emmy Hennings, die tatsächlich auch in allen Gründungsmanifesten erwähnt wird mindestens. Und Hannah Höch als Berlinerin ist natürlich um nichts weniger bekannt. Und trotzdem sind uns aber ganz viele Frauen begegnet, über die vielleicht noch nicht ganz so viel gesprochen wurde.
Es wurde nicht so viel über diese Frauen gesprochen, was ja vielleicht auch mit den männlichen Dadaisten zu tun hat. Was war denn mit denen los? Wollten die nicht eigentlich auch alle Geschlechterrollen und Konventionen so ad absurdum führen? Also diese titelgebende Unordnung der Geschlechter erreichen?
Also ein Ausgangspunkt von uns war Hans Arps großartiges Gedicht Opus 0, das ja beginnt mit den Worten, ich bin der Große, der, die, das. Was ist denn da los? Da arbeitet jemand mit allen drei Geschlechtern. Das heißt, da befragt jemand ja ganz offensichtlich Geschlechtlichkeit als Muster. Und es gibt von Raoul Hausmann dieses tolle Zitat, alles Männliche und alles Weibliche war in Auflösung. Es gibt ein feministisches Manifest von Mina Loy. Also Männer wie Frauen setzen sich aktiv mit der Rolle der Frauen auseinander und auch mit der Rolle der Geschlechter, forderten ein oder knüpften die Revolution der Welt auch an die Revolution der Geschlechter. Denn das ist natürlich sozusagen die wichtigste Folie, vor der da passiert ist. Zum einen eben der Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Militarisierung steht zur Frage und damit natürlich auch Männlichkeit. Also für Arp, der eben nicht in den Krieg ziehen wollte als Elsässer, war wirklich auch die ganze Rolle des Mannes als Soldat, als Kämpfer, als Verteidiger der Nation. Das stand zur Frage für Raoul Hausmann eben, der die große Weltrevolution erhofft hat. Für den waren eben damit ganz neue Geschlechterbilder verbunden. Er resümiert auch über Homosexualität zum Beispiel. Also auch diese Geschlechterbeziehungen untereinander werden durchaus in Frage gestellt. Und umso bitterer ist es natürlich, dann zu sehen, dass die Frauen trotzdem rausgeschrieben werden aus der Geschichte. Dada lebt ganz viel aus dem Wiedererzählen nach dem Krieg, auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da beginnen die Männer eben aufzuschreiben. Es sind dann eben vorwiegend die Männer, die diese Dada-Texte, Dada-Geschichten, Dada-Erinnerungen aufschreiben. Wir sprechen in der Kunstgeschichte eben von der Narration und diese Narrative, die sind dann eben fast durchgängig männlich geprägt, obwohl wir sehen, dass in allen Szenen Dadas Frauen teilweise sehr sichtbar, teilweise sicher im Hintergrund, aber tatsächlich, dass diese Szenen sehr paritätisch besetzt waren. Und das ist eigentlich was Besonderes, muss man wirklich sagen. Dada ist immerhin ja jetzt über 100 Jahre alt und gehört aus meiner Sicht wirklich zu den allerersten Kunstströmungen, in der Männer wie Frauen ziemlich gleichberechtigt dann eben doch gewirkt haben. Und das ist eigentlich etwas, was ich bis heute eigentlich schon revolutionär auch finde.
Sie haben schon den Tanz erwähnt von der Frau von Hans Arp. Aber was sind das denn für Werke, die wir in der Ausstellung zu sehen bekommen? Und gibt es vielleicht sogar etwas wie einen typisch weiblichen Dada-Stil der Künstlerinnen oder spezifisch weibliche Themen?
Das ist etwas, was uns natürlich ganz lange umgetrieben hat, auch dass Dada natürlich oft nur in Spuren erhalten ist. Wir sind sozusagen Dada Zürich eben 1916, parallel bildet sich ja in New York der Dadaismus aus. Wir sind in der Frühzeit der Fotografie, des Films und die Dokumente sind sehr rar. Auch die Aktionen auf der Straße wurden natürlich nicht wie heute eine Performance dokumentiert. Und das ist wirklich etwas Besonderes, auch für die Dada-Bewegung. Denken wir an die große Dada-Baroness Elsa von Freitag Loringhoven, die ja auch auf der Biennale einen ganz großen Auftritt hatte bei Cecilia Alemani als Cyborg und Protopunk und die wirklich mit ihrer unglaublichen Maskerade, mit ihrem Kopfschmuck, mit ihren Kostümen eine unglaubliche Präsenz einerseits hatte in der New Yorker Literaturwelt, auch auf den Straßen New Yorks. Und ich glaube, relativ viele Menschen haben das wahrgenommen. Und wer sie wahrgenommen hat, hat sie auch nicht vergessen, weil sie wirklich so eine ganz eindrückliche, provokative, skandalträchtige Figur auch war. Und ja immer wieder auch von weiblicher Erotik ausgehend, also wirklich auch Themen bearbeitet hat, die für die damalige Zeit bestimmt ganz schön erschreckend gewirkt haben müssen. Und zugleich ist eben die Dada-Baroness einerseits natürlich überliefert über ihre Texte, über die, alles, was in Zeitschriften publiziert war, andererseits eben über 4, 5, 6, 7 Fotografien. Viel mehr ist es am Ende gar nicht. Und sozusagen in diese Spuren hineinzugehen und zu sehen, was ist denn da, ist da vielleicht noch mehr. Das war die Aufgabe der Ausstellung und die Herausforderung auch der Ausstellung. Und ich finde, es ist uns eine unglaubliche Materialfülle eigentlich zustande gekommen. Wir hatten auch immer wieder Sorge, was finden wir denn noch? Was ist denn da noch? Und dann war ich am Ende, ehrlich gesagt, doch erstaunt, dass gerade zum Beispiel auch, wenn man sich Dada Köln anschaut, dass da doch etliche Frauen dabei waren, wo wir dann eben doch noch Spuren finden konnten.
Sie haben die Spuren der Vergangenheit gefunden, aber auch zeitgenössische Arbeiten mit in die Ausstellung aufgenommen von Künstlerinnen, die heute sich an diesen klassischen Dada-Arbeiten orientieren?
Ja, zum einen ist eben Barbara Fisser mit in der Ausstellung, eine Dokumentarfilmerin, die spektakulärerweise tatsächlich Bewegtbilder von Elsa von Freytag-Loringhoven in einem Archiv in den USA gefunden hat, aufgespürt hat, muss man sagen. Und die verarbeitet sie zu einem Film, in dem sie nochmal der Autorschaft um Marcel Duchamps berühmtes Urinal, das Ready-Made Fountain, nachgeht, das er ja 1917 eingereicht hat. Und es ist ja so ein bisschen eine rätselhafte und von ihm sicher bewusst verschleiert angelegte Geschichte, wo er auch sein alter Ego, Rosella V, taucht in der Ausstellung auf und natürlich auch in diesem Film von Barbara Fisser, wo sie eben diesen Spuren nachgeht. Und Susan Phillips hat eine ganz wunderbare Soundinstallation in unserem spektakulären Aufzugsschacht installiert mit einer Soundkomposition von Hans Eisler, die also nochmal so Fragmentierung und eben auch die Entwurzelung des Individuums zum Thema hat. Und schließlich liest Dirk von Lotzow die vielen Dada-Texte und Manifeste, weil die wirklich auch, wenn sie gesprochen sind, nochmal eine ganz andere Präsenz im Ausstellungsraum haben.
Also gibt es eine Möglichkeit, auch für die Zukunft zu zeigen, die Frauen des Dadaismus, die sind wiederzuentdecken?
Auf jeden Fall. Und ich bin ganz sicher, dass da noch vieles oder manches vielleicht auch noch auftaucht. Weil es ist ja wirklich in der Kunstgeschichte manchmal so spektakulär, wie dann doch auf einem Dachboden noch etwas ist. Wir haben zum Beispiel von Martha Hegemann aus dem Familienbesitz noch wirklich etliches aufspüren können, wo sich vielleicht Museen früher auch nicht so interessiert haben, wo man das vielleicht eher so für, naja, für Archivmaterial hielt oder das gar nicht für ausstellungswürdig auch hielt. Und ich glaube, unser Blick heute ist wirklich ein anderer. Und ganz besonders freut mich zum Beispiel eine Collage von Lou Strauss-Ernst. Das war die erste Frau von Max Ernst und es ist wahrscheinlich die einzige Collage, die von ihr erhalten ist. Also es gibt wirklich so ganz besondere Fundstücke auch in der Ausstellung.
Julia Wallner, Direktorin des Artmuseums Bahnhof Roland-Eck. Ganz herzlichen Dank.
Danke Ihnen.
Die Ausstellung Der, die, Dada, Unordnung der Geschlechter ist gestern eröffnet worden. Bis Januar kann man sich die Arbeiten der historischen und der zeitgenössischen Dadaistinnen in Remagen anschauen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Ein russisches Gericht hat die Theaterregisseurin Jewgenia Berkowitsch und die Dramatikerin Svetlana Petritschuk zu jeweils 6 Jahren Gefängnis verurteilt. Das Gericht folgte damit einem Antrag der Staatsanwaltschaft, die den beiden vorwirft, mit einem Theaterstück Terrorismus gerechtfertigt zu haben. Sie sind seit mehr als einem Jahr inhaftiert. Berkowitsch und Petritschuk hatten gemeinsam das Stück Finist, der tapfere Falke, auf die Bühne gebracht, in dem es um eine Russin geht, die sich im Internet verliebt, nach Syrien geht und nach ihrer Rückkehr in Russland wegen Terrorismus angeklagt wird. Der Prozess hatte in Russland Empörung ausgelöst. Ein von der unabhängigen Zeitung Novaya Gazeta initiierter offener Brief zur Unterstützung der beiden Künstlerinnen wurde von mehr als 16.000 Menschen unterzeichnet. Hollywood-Star Willem Dafoe wird der neue künstlerische Leiter der Theaterbiennale in Venedig. Der 68-Jährige werde das Amt von 2025 und 2026 an ausführen, teilte die Pressestelle des Festivals mit. Dafoe ist dem breiten internationalen Publikum vor allem durch seine Filmrollen bekannt. Der 1986 für seinen Part in dem Antikriegsfilm Platoon von Regisseur Oliver Stone erstmals für den Oscar nominierte Schauspieler sagte, er sei überrascht und dann glücklich gewesen, gefragt worden zu sein. Dafoe begann seine Karriere im Theater. Schon als 19-Jähriger trat er in seinem Heimatstaat Wisconsin einer experimentellen Theatergruppe bei. Später spielte er 20 Jahre lang in der bekannten New Yorker Theatergruppe The Wooster Group. Die Paramount Studios werden von der Produktionsfirma Skydance Media übernommen. 8 Milliarden US-Dollar zahlte Skydance für das legendäre Studio, das den Standort Hollywood mit groß gemacht hat. Vergangene Woche war die Übernahme beschlossen worden. Das Angebot für die hochverschuldeten Paramount Studios wurde aber nochmal aufgestockt. Im nächsten Schritt soll ein neuer Mediengigant entstehen, der neben dem Filmstudio auch den Fernsehsender CBS und Kabelnetzwerke wie MTV und Nickelodeon umfassen würde. Die Paramount Studios wurden 1912 gegründet. Hier wurden Klassiker wie Der Pate, Spiel mir das Lied vom Tod oder Titanic gedreht.
Die Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung Ferda Ataman bereist zurzeit die Bundesländer, in denen bald gewählt wird, Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Da sagen alle Wählerbefragungen, dass die AfD deutlich vorne liegt. Heute Abend gab es am historischen Orte eine öffentliche Diskussionsveranstaltung auf der Wartburg. Hat Ferda Ataman mit dem Publizisten Michel Friedmann und dem Schriftsteller Ingo Schulze gesprochen. Und zwar unter der Überschrift Für ein neues Wir, Gespräche über deutsche Identitäten. Auch unser Thüringen Korrespondent Henry Bernhard ist auf die Wartburg gefahren und kann uns jetzt von diesem Abend berichten. Hallo, Herr Bernhard.
Hallo.
Das Podium also auf der Wartburg, ein geschichtsträchtiger Ort, hat das bei der Diskussion überhaupt eine Rolle gespielt? Haben Sie sich darauf bezogen, diejenigen, die da auf der Bühne gesessen haben?
Eigentlich nur ganz am Anfang in den Begrüßungsworten. Also die Wartburg wurde schon erwähnt als nationales Symbol der Einheit. Das Wartburgfest wurde aufgeführt, wurde auch als Ort der deutschen Sprache natürlich erwähnt. Die Wartburg, Luther hat ja dort vor 500 Jahren das Neue Testament übersetzt. Es wurde auch Bezug genommen auf Luthers Antisemitismus, was nicht erwähnt wurde, dass auf der Wartburg ja auch das Entjudungsinstitut gegründet wurde in den frühen 30er Jahren. Da ging es ja um die Beseitigung von Identitätsspuren im Christlichen durch christliche Kirchen selbst während des Nationalsozialismus. Aber es war schon klar, es ist ein ambivalenter Ort für ein multivalentes Thema, aber der Ort selbst war nicht so richtig Thema.
Und um welche Identitäten ging es dann genau? Was waren die Themen, die erstmal ausgehandelt wurden?
Das schwebte sehr lange. Es gab sehr lange Monologe. Also manche sind erst nach 40 Minuten erstmalig überhaupt rangekommen im Gespräch. Aber es war allen klar, es ging um den Plural der Identitäten, nicht um die deutsche Identität oder um eine eigene Identität. Ferda Ataman machte klar, Homogenität habe es in Deutschland nie gegeben. Das sei eine Konstruktion. Und diese Idee, wir könnten entscheiden, wie viele Zuwanderer kommen, das entspringe einem Wahrnehmungsproblem. Denn eine Aufnahme in eine weiße Gesellschaft sei ja eine Lebenslüge, da es diese homogene weiße Gesellschaft schon lange nicht mehr gäbe oder auch nie gegeben habe. Sehr interessant, Katharina Wader hat moderiert. Die ist ja selbst eine schwarze Ostdeutsche. Sie hat sehr fröhlich mitdiskutiert und hat selbst recht viel Raum eingenommen für die Moderatorin. Und sie sprach über ihre schwarze ostdeutsche Identität. Und sie sei erst sichtbar geworden, als sie drüber geschrieben habe und andere gefunden hat mit einer ähnlichen Geschichte, weil Ostdeutsch sozusagen wurde immer nur erzählt als weiße Geschichte. Also es ging um Identität als Emanzipation und Sichtbarmachung. Und Michel Friedmann, der einen großen Teil des Abends, würde ich mal sagen, monologisch bestritten hat, sprach über die Identität des Menschen, ist Menschsein. Und das verbinde alle. Jeder ist jemand. Und er sprach sich streng gegen kollektive Identitätsfindungen aus.
Das Wort Identitäten darf uns, ich erlaube mir so ein paar Splitter, aber nicht dazu verführen, von einem Wir als Ideal zu sprechen. Das Wir kostet so viel Ich. Wir-Gefühle zu produzieren, bedeutet für viele Menschen, Ich abgeben zu müssen. Und wie wir uns das so vorstellen, also dieses Wir, kann ich mir nur vorstellen, dass sehr viele emanzipierte Ichs unterwegs sind, die viele Wirs sind und die gar nicht miteinander neue Wirs bauen müssen. Warum auch? Sind wir, was das Wort Vielfalt angeht, wirklich konsequent?
Auf diesem Weg wollte der Michel Friedmann keiner so richtig ganz folgen. Ingo Schulze sagte, er könne Identität nur als Beziehung denken. Er wurde durch die Wiedervereinigung, mit der er immer noch so ein bisschen hadert, das macht er nebenbei immer mit klar, zum Deutschen. Vom Westen wurde er dann zum Ostdeutschen gemacht und es gäbe nur den Standard und den Ostdeutschen. Den Westdeutschen als solchen gäbe es eigentlich gar nicht. Also er hat eigentlich wenig Identität selbst konstruiert. Er sah sich eher von anderen konstruiert in seiner Identität.
Ja, aber es gibt ja auch nicht nur den Rechtsruck, über den ich am Anfang schon gesprochen habe, in Deutschland. Erhitzt ja auch der Ukraine-Krieg die Gemüter, der Gaza-Konflikt. Wir haben es verstärkt mit Antisemitismus und Rassismus zu tun und die einzelnen gesellschaftlichen Gruppen stehen sich ja ziemlich feindselig gegenüber. War denn von dieser Anspannung auch auf dem Podium etwas zu spüren heute Abend?
Ich würde sagen, es wurde über vieles nicht gesprochen oder so intellektuell, dass man das nicht so richtig gemerkt hat. Also der Krieg war kein Thema, die Demonstrationen auf den Straßen auch nicht. Es ging nicht um antisemitische Demos auf den Straßen oder auch in Universitäten, nicht um prorussische Demonstrationen, auch nicht um türkische rechtsextreme Gesten in Fußballstadien. Es ging nicht um erhitzten Streit in Social Media, sondern immer wieder wirklich um die Frage, braucht der Mensch kollektive Identitäten, braucht er eine Gruppenzugehörigkeit? Das hat, wie wir eben schon gehört haben, Michel Friedmann sehr wortreich abgelehnt. Aber Ferda Attermann hat dann fast flehentlich gesagt, aber Gruppenidentitäten bieten doch einen Halt. Aber Michel Friedmann wollte den Halt nicht gewähren und wir hören uns diesen Streit jetzt mal an.
Warum brauchen wir überhaupt so ein Gruppengefühl? Und das ist ja was ziemlich Basales. Jeder, also niemand will alleine sein. Menschen sind keine EinzelgängerInnen. So. Das heißt, wir brauchen irgendwie eine Gruppe. Also wir reden aus meiner Sicht manchmal auch zu wenig über Gefühle. Menschen brauchen ein Zusammengehörigkeitsgefühl, ein Gruppengefühl, ein Wir-Gefühl. So, und wir ist am Ende wirklich nur...
Stimmt die These?
Behaupte ich. Ich würde sagen,
ja, aber ich wollte nur sagen, dass, so wie wir immer... Nein, das ist ja interessant. So wie wir ja auch immer dann in solchen Gesprächen sagen würden, eine Gruppe hat dann sehr schnell eine andere Gruppe und irgendwie ist Identität stiftend, wenn die andere Gruppe negativ betrachtet wird. So ist die Geschichte bisher, aber muss sie so sein? Ich wollte nur fragen, muss sie so sein?
Also dass jetzt Ferda Attermann und Michel Friedmann im Streit, Michel Friedmanns Ideal ist eben das stolze, reflektierte Individuum und wenn er das von zu Hause nicht mitbekommt, dann müsse der Staat dafür sorgen, dass man durch Sprache und Bildung und Förderung dahin gelangt. Sehr interessant fand ich noch von Ferda Attermann, sie sagte, wir bräuchten vielleicht sowas wie ein Leitbild wie in einem Unternehmen, das wäre doch eine sinnvolle Sache und da waren wir eigentlich ganz nah dran an der Idee der europäischen Leitkultur, die ja mal von Bassam Tibi in den 90er Jahren entworfen wurde, aber das wurde dann doch nicht ausgesprochen.
Ja, also eigentlich ging es ja um ein neues Wir. Dann wurde ja aber schon offensichtlich sehr früh gesagt, dass wir ist vor allen Dingen ein Problem. Ist also da keine Perspektive entstanden an diesem Abend, bei der man hätte sagen können, naja, auf irgendwas können wir uns dann schon einigen?
Ich würde sagen, nein. Also außer Diversität in der Identität konnte man sich eigentlich auf nichts einigen, würde ich mal sagen. Es ging eigentlich darum, dass das Individuum so stark sein solle, dass er sich gegen jeden anderen zeigen und präsentieren kann, aber auch in seiner Stolz und seiner Würde auch sich nicht von anderen abgrenzen muss in deren wiederum Individualität. Also die Identität als Gruppenidentität ist heute Abend relativ schlecht weggekommen, würde ich mal sagen.
Und die Perspektive auf Ostdeutschland, die Wahlen, die da eben bevorstehen und die ja auch was mit der Reise von Ferda Attermann zu tun haben, ist darüber denn gesprochen worden, wie man damit jetzt umgehen soll, dass wahrscheinlich die Rechten da große Erfolge erzielen werden?
Also Michel Friedmann hat sehr laut gesagt, wer Demokratie will, kann nicht die AfD wählen, denn die sagen, manche sind niemand und das sei nicht demokratiekompatibel, das sei auch für ihn nicht verhandelbar. Thema Ostdeutschland, auch noch interessant, Michel Friedmann stellte die steile These auf, dieser ständige Bezug auf Ostdeutschland würde ihn auf die Nerven gehen, das könnte er nicht mehr hören. Und Ingo Schulze sagte aber, naja, es gäbe aber wiederum in Europa keinerlei Region, wo die Leute so wenig besitzen an den Firmen, in denen sie arbeiten, in den Häusern, in denen sie wohnen. Und da müsse man schon noch ein bisschen differenzieren zwischen Osten und Westen. Ansonsten war es relativ wenig Thema und Ferda Attermann hatte ja auch geplant, dass sie den Leuten zuhören will, den Leuten vor Ort. Eine junge Frau beklagte sich heute Abend auch in einer Wortmeldung, sei alles sehr interessant gewesen, aber wie soll ich das meinen Kollegen erzählen? Das ist alles viel zu intellektuell, was hier verhandelt wurde. Also eigentlich waren die Protagonisten auf dem Podium aus Berlin und Frankfurt nach Thüringen verfrachtet wurden und haben dort einen relativ großstädtischen Dialog oder Trialog geführt.
Also ein ziemlich abgehobener Abend auf der Wartburg. Henry Bernhard, ganz vielen Dank. Wir können auch witzig und selbstironisch. Das war die Botschaft, die mit der saudischen Zeichentrickserie Masamir County verbunden war. Auf Netflix ein großer Hit. Doch nun muss Abdulaziz Al-Musaini, der Autor und Produzent der Serie, möglicherweise für viele Jahre ins Gefängnis, weil viele unangemessene Inhalte vorkamen. Oder geht es auch um einen Machtkampf in der inzwischen millionenschweren saudischen Filmindustrie? Moritz Behrendt hat sich den Fall für Fazit genauer angeschaut.
Ein Junge liegt auf dem Bauch und liest. Der Vater, der sprechende Hund und TikTok streiten über die Erziehung des Kindes.
Was machst du da, Kleiner? Fragt der Hund.
Ich lese etwas über den Respekt vor den Eltern.
Warum liest du?
Hey TikTok, hast du nicht Videos über Respekt vor den Eltern?
Ja klar, antwortet TikTok. Ich habe auch Videos über die Herstellung von Bomben. Mit schnellen Dialogen und Liebe zum Detail karikiert Masamir County die Entwicklungen in der saudischen Gesellschaft. Die Serie ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte der aufstrebenden saudischen Filmindustrie. Ein Beweis, dass die Saudis nicht nur mit viel Geld internationale Stars und Produktionen an den Golf locken, sondern auch etwas Eigenes aufbauen können. Und dann auch noch mit so viel Witz und Selbstironie. Seit 2020 läuft Masamir County bei Netflix. Doch nun droht dem Macher der Serie eine lange Haftstrafe. In einem YouTube-Video berichtete Abdulaziz Al-Musaini davon, dass die staatliche Medienbehörde eine ganze Reihe von Vorwürfen gegen ihn erhoben habe und ihm daraufhin der Prozess gemacht wurde.
Das Urteil des Gerichts lautete auf 13 Jahre Gefängnis, gefolgt von einem 13-jährigen Reiseverbot. Ich hätte nicht gedacht, dass es so weit kommen würde.
Was genau Al-Musaini vorgeworfen wird, ist ein bisschen uneindeutig. Es geht sowohl um uralte Tweets von ihm, dann um Schimpfworte in seiner Serie, aber die saudische Justiz griff auch zu einem noch schärferen Schwert. Sie verurteilte Al-Musaini wegen angeblicher Terrorunterstützung. Unter anderem wegen der Szene aus Masamir County, als Banda unbedingt ein Eis haben will. Banda, so einfältig wie Homer Simpson, so reich wie Dagobert Duck, trifft zunächst auf eine resolute Prostituierte, bevor ihm ein Rekruteur der Terrorgruppe Islamischer Staat Paradiesisches verspricht.
Ich kenne einen Ort, wo es so viel Eis gibt, wie du nur willst. Schokolade, Vanille, Erdbeere, alles.
Überschreiten solche Szenen in Saudi-Arabien die Grenzen dessen, was erlaubt ist und was als islamisch angemessen gilt? Vor ein paar Jahren wäre die Antwort eindeutig ja gewesen. Bis 2018 waren Kinos im Land noch verboten. Aber inzwischen sind die Grenzen nicht mehr so klar. Das Königreich öffnet sich gesellschaftlich und die Unterhaltungsindustrie ist ein Treiber des Wandels.
Es ist gut, so etwas nach der strengen Verschlossenheit des Landes zu haben,
sagt der saudische Rechtsanwalt und Menschenrechtsaktivist Taha Al-Haji. Er lebt im Exil, wie so viele, die sich für mehr Freiheiten in Saudi-Arabien einsetzen. Die Motive für die Film- und Kinooffensive sieht er kritisch.
Das Ziel der Regierung ist es, die Menschen im Lande mit der Unterhaltung zu beschäftigen und sie von der Politik fernzuhalten. Und damit soll auch das Image Saudi-Arabiens in der Welt verbessert werden.
Berichten zufolge sollen mehr als 60 Milliarden Dollar in die Filmindustrie gepumpt werden. Zum Red Sea Film Festival in Jeddah kommen die großen Stars aus Hollywood. Sharon Stone, Adrian Brody, Will Smith zeigten sich auf dem roten Teppich. Aber zunehmend will Saudi-Arabien auch mit eigenen Produktionen das Kinopublikum erobern. Die saudische Regierung verstricke sich dabei aber in Widersprüche, beobachtet Taha Al-Haji.
Sie ermutigt die Menschen, etwas zu tun und nimmt dann jeden fest, der das macht. Dazu herrscht ein Rechtschaos und die Umsetzung des Rechts hängt von Launen ab.
Erklären Launen die Repressionen gegen Al-Musaini? Seine Serie lief doch bereits jahrelang zur Begeisterung der jungen Bevölkerung in Riad und Jeddah. Selbst Andeutungen der Homosexualität fielen der Zensur bislang nicht zum Opfer. Der Filmproduzent selbst hat eine andere Vermutung. Sein Erfolg war zu groß. Der Leiter der Medienbehörde habe ihn in einem Gespräch gefragt, warum er eigentlich mit Netflix zusammenarbeite und nicht mit dem saudischen Medienkonzern MBC.
Ich antwortete, entschuldigen Sie, aber es ist mein Unternehmen und die Frage, mit wem ich zusammenarbeite, ist meine Sache.
Jetzt nicht mehr. Seine Filmproduktion musste Al-Musaini inzwischen dicht machen, aber immerhin ist er noch auf freiem Fuß. Und er sagt auch, dass er sich kein besseres Land zum Leben vorstellen könne als Saudi-Arabien. Er hofft nun, dass sich Kronprinz Mohammed bin Salman für ihn einsetzt. MBS, wie der de facto Machthaber des Landes auch genannt wird, gilt als großer Hollywood-Fan. Einen erfolgreichen Filmproduzenten hinter Gitter zu bringen, das passt eigentlich nicht in die Story, die er seinem Land gerade verpassen will. Aber drakonische Strafen für Meinungsäußerungen gehören auch weiter zur Gegenwart in Saudi-Arabien.
Moritz Behrendt über die drohende Haftstrafe für den saudischen Autor und Produzenten Abdulaziz Al-Musaini und seine Netflix-Serie Masamir County.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Beeinflusst nun die Kunst die Realität oder ist es umgekehrt? Diese uralte Frage stellen die Feuilletons vom Dienstag neu und Lena Bob ist sich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sicher. Die französische Wirklichkeit folgt keinem Drehbuch. Doch dann schränkt sie schon ein. Aber wenn sie es täte, dann stammte es von Eric Bensécry und Jean-Baptiste Delafont. Die beiden haben die hochgelobte französische Politserie Der Schwarze Baron geschrieben. Bensécry hat sogar zeitweise für den linkspopulistischen Wahlsieger Jean-Luc Mélenchon gearbeitet, was offensichtlich dazu geführt hat, dass die FAZ-Autorin kaum noch zwischen Fernsehfiktion und Wahlergebnis unterscheiden kann. Schon zu Beginn der zweiten im Jahr 2018 erschienenen Staffel ist von einer Machtverteilung auf drei politische Blöcke die Rede. Einen linken, einen rechten und einem rechtsextremen. Was damals noch ein bisschen wie Science-Fiction klang, ist am Tag nach dem zweiten Wahlgang der vorgezogenen Parlamentswahlen zur Realität geworden. Bei den Berliner Festspielen hingegen wurde ein reales Fußballspiel für ein Theaterstück reinszeniert. Das legendäre 50 Jahre alte 1:0 der DDR gegen die Bundesrepublik 1974. Der ewige ostgraue Fleck auf dem strahlend weißen Weltmeistershirt der Westdeutschen. Bei ihrem Reenactment interessieren sich der Choreograf Massimo Furlan und die frühere Bundesliga-Fußballerin Tanja Walter-Ahrens nicht für bunte Anekdoten, sondern für die pure Werktreue, also für das Spiel und nur für das Spiel, erklärt Peter Laudenbach in der Süddeutschen Zeitung. Und wie bitte dürfen wir uns das vorstellen, was da auf der Straße zwischen Martin-Gropius-Bau und Berliner Abgeordnetenhaus auf einem Fußballfeld mit realen Toren inszeniert wurde? Wir schalten noch einmal rüber zu Peter Laudenbach. Nun ja, Konzeptkunst. Fußballspiel ohne Spiel und ohne Ball. Furlan und Walter Ahrens wiederholen bewundernswert stoisch und exakt mit Bewegungen, mit denen Sepp Maier im Westdeutschen Tor und Jürgen Sparwasser im DDR-Sturm ihr Spiel bestritten haben. Zwei Halbzeiten lang, samt Sparwassers Purzelbaum, nach dem Schuss in der 77. Minute. Da fällt die innere Laola natürlich schon beim Lesen zusammen. Anders als bei der Nachricht, dass sich die Tochter des kamerunischen Präsidenten als lesbisch geoutet hat. In einem Land, in dem Homosexualität offiziell nicht einmal existiert. Natürlich erinnert auch das schon fast an eine Netflix-Storyline und so fragt die Taz, ist das ein mutiger emanzipatorischer Schritt oder ein besonders gerissener Schachzug im bevorstehenden Erbfolgestreit im Hause des 92-jährigen Präsidenten Paul Biya? Dominic Johnson lässt sich dann im folgenden Ton über die junge Rapperin aus. Was bei der Luxusgöre fake ist und was echt, weiß also niemand, vielleicht nicht einmal sie selbst. Und in Gefahr ist sie nicht. Erstens lebt sie im Ausland, zweitens ist sie die Tochter des Präsidenten. Aber ihr Outing ist jetzt in Kamerun das Gossip-Thema Nummer 1. Sie will ihre Eltern bloßstellen, glauben manche. In diesem Mutmaßungsstil geht es weiter, was uns lieber in den Berliner Tagesspiegel weiterblättern lässt, der die Frage stellt, ob ein Oktoberfest in Berlin möglich ist. Antwort: Wenn es nicht zu real ist und es der gerade wieder sehr angesagte bayerische Amerikaner Harald Faltermeier geschrieben hat, schon. Oder wie es Gunda Bartels schreibt: Nun buddelt das Berliner Renaissance-Theater ein Musical des Komponisten und Texters aus, das in der englischsprachigen Originalversion 2016 in Los Angeles einen erheblichen Exotikfaktor entfaltet haben muss. Oktoberfest beinahe wahr. In der deutschen Hauptstadt ist daraus laut Tagesspiegel ein krachledernes Musiktheater mit hohem Süffigkeitsfaktor geworden. Wer herausfinden möchte, was das genau heißt oder es ohne Bierzelt einfach nicht mehr bis Oktober aushält, sollte sich also mitten im Sommer auf den Weg nach Berlin machen und dann Oans zwar Xuffa.
Gregor Sander mit seinem Blick in die Zeitungen von morgen und wir verabschieden uns. Mein Name ist André Mumot. Schön, dass Sie bei Fazit der Kultur vom Tage dabei waren. Kommen Sie gut durch die Nacht.